RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Tim Korge. Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine Politikerin der Demokratischen Partei vermutlich gezielt getötet worden. Wie Gouverneur Walz mitgeteilt hat, ist die Frau zusammen mit ihrem Mann von einem bewaffneten Angreifer vor ihrem Haus niedergeschossen worden. Die Behörden gehen laut Walz von einem politisch motivierten Attentat aus. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Israels Militär hat eine erste Bilanz der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Iran gezogen. Danach hat Teheran auf den israelischen Angriff mit 200 Raketen geantwortet. Dabei sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und 76 verletzt worden sein. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Für die israelische Armee, die weiter Angriffe im Iran fliegt, unter anderem auf Atomanlagen, sei der Angriff auf dicht besiedelte Gebiete in Israel eine rote Linie, so Israels Außenminister Katz. Wenn der Iran weiter Raketen auf israelische Zivilisten feuert, wird Teheran brennen, drohte er.
Außenminister Wadefuhl bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinem saudischen Amtskollegen getroffen und will jetzt in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad, Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadefuhl, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadefuhl weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben heute knapp 900 Rocker dagegen demonstriert, keine Clubabzeichen tragen zu dürfen. In 2 Kolonnen fuhren sie vom Olympiastadion bis nach Rudow und nach Oranienburg. Laut Polizei verliefen die Demos ohne Zwischenfälle. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot von Lederjacken mit den Logos der kriminellen Gruppen Hells Angels und Bandidos bestätigt. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Vor einer Woche wurden die Füchse schon deutscher Handballmeister. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend weiterhin heiter, auch in der Nacht gering bewölkt bei 18 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 30 und in Manchnow 25 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter bei maximal 27 bis 34 Grad. Die Zeit, es ist 18:03.
Sport Update.
Mit Niklaus Himmern im Studio. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Die Füchse stehen im Finale der Champions League 34-24 gegen Nantes. Und das, obwohl nach 9 Minuten Superstar Matthias Gitzel die rote Karte bekam und nicht mehr mitspielen durfte. Hinterher war Trainer Jaron Siewert schon ziemlich erleichtert.
Wir sind befreit hier angereist, haben überragendes Halbfinale jetzt gespielt, gegen starken Gegner mit 10 Toren zu gewinnen. So, und jetzt gucken wir, was die anderen Mannschaften machen. Am besten wäre natürlich irgendwie so ein knapper Sieg im Siebmeter werfen, schön spät heute Abend. Aber die Mannschaft, die es da verdient, hat es verdient, im Finale zu stehen. Und im Finale ist keine Kraftfrage, da geht es von null los. Und wir sind happy, dort erstmal zu stehen.
Seit 18 Uhr wird in Köln wieder gespielt vor 20.000 Zuschauern. Das zweite Halbfinale der FC Barcelona, Titelverteidiger gegen den Sieger von 2023, den deutschen Vizemeister, den SC Magdeburg. Tabia Kunze aus Köln.
Wir warten auf das erste Tor des SC Magdeburg in diesem zweiten Halbfinale. 2,5 Minuten gespielt und der FC Barcelona führt mit 1:0. Der Titelverteidiger hat bisher also das einzige Tor erzielt. Gesucht wird der Finalgegner der Füchse. Und Magdeburg jetzt im Aufbauspiel über Gisli Christiansson. Ja, lange war spekuliert worden, spielt er heute und er spielt direkt von Beginn an. Aber sein Anspiel auf Magnusson, das war gar nicht so schlecht, aber der scheitert am Pfosten. Das heißt weiterhin kein Tor für Magdeburg, aber jetzt das 2:0 für Barcelona durch Luis Frat. Einer ihrer vielen Stars. Man muss es wirklich sagen, Barcelona ist eine extrem prominent besetzte, erfahrene Truppe und führt jetzt hier nach 3 Minuten mit 2:0 gegen Magdeburg.
In gut 10 Minuten haben wir wieder Sport für Sie, dann natürlich mit Live-Ausschnitten des Spiels Magdeburg gegen Barcelona. Und es gibt weitere Reaktionen der Füchse nach dem Halbfinalsieg gegen Nantes. Bis gleich.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Im Studio ist Linda Sundmecker. Guten Abend. Wichtigstes Thema bei uns auch heute die Lage im Nahen Osten und die Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Seit gestern Morgen greift Israel Ziele im Iran an. Im Visier sind Atom- und Militäranlagen des Landes, aber auch Teile der Hauptstadt Teheran. Und der Iran greift seinerseits immer wieder Ziele in Israel an. Israels Verteidigungsminister Katz hat jetzt auch verbal den Druck weiter erhöht und gesagt, Teheran werde brennen, wenn der Iran weiter Raketen auf Israel abfeuert. Live zugeschaltet aus Tel Aviv ist jetzt Bettina Meyer. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Abend.
Frau Meyer, zuerst an Sie die Frage, wie erleben Sie die aktuelle Lage in Israel?
Ja, also der Tag ist doch relativ ruhig gewesen. Man konnte so ein bisschen durchschnaufen, aber die Anspannung ist deutlich zu spüren. Die Sicherheitsanweisungen der Behörden hier, die ist etwas gelockert worden. Man soll sich jetzt in der Nähe der Bunker aufhalten. Also nach der vergangenen Nacht, wo wir hier mehrere Angriffswellen erlebt haben und wirklich auch die Nacht im Bunker verbracht haben, kann man zumindest mal wieder den blauen Himmel sehen. Das ist was Gutes, aber wir wissen, dass auch möglicherweise weitere Vergeltungsschläge drohen. Wir haben jetzt auch gehört, dass Israel weiter im Iran Angriffe fliegt. Und es wurde ja auch jetzt deutlich gesagt, dass es eine Art Luftkorridor gibt nach Teheran, wo jetzt Kampfflugzeuge direkt über Teheran sein können und eben dort auch gezielte angreifen können. Also eine direkte Drohung gegenüber auch der Regimespitze dort.
Was ist denn eigentlich das erklärte Ziel Israels im Iran? Denn offenbar sind es ja nicht nur die Atomanlagen. Sie haben ja auch gerade davon gesprochen, dass offenbar weitere Angriffe auf Teheran geplant sind.
Ja, das Ziel, das hatte Benjamin Netanyahu sehr deutlich in seiner Botschaft, seiner Videobotschaft gestern nochmal klargestellt. Das sind vor allem die Atomanlagen, die werden auch weiter angegriffen, aber es ist auch die Führungsspitze des Militärs und auch Wissenschaftler, Atomwissenschaftler im Speziellen, aber jetzt eben auch die Drohung gegenüber der Regimespitze ganz direkt. Netanyahu hat gerade noch einmal eine neue Botschaft verkündet hier und das am Schabbat, wo er sich normalerweise nicht äußert. Er feiert im Grunde jetzt diesen Korridor nach Teheran als Erfolg. Er sagt eben, wir haben den Weg nach Teheran geebnet. In Kürze werden Sie israelische Kampfjets am Himmel dort sehen. Wir werden jede Stelle des Ayatollah-Regimes angreifen. Und was bis jetzt dort gefühlt wurde, soll nichts im Vergleich sein dazu, was in den nächsten Tagen noch kommen wird. Also das ist eine deutliche Drohung. Und das heißt, dass sich hier alles nochmal zuspitzen kann.
Sie sagen auch, die iranische Führung ist im Visier. Will man denn so einen Regimewechsel in Teheran erzwingen oder was steckt dahinter?
Das ist natürlich ein sehr verlockendes Ziel für Netanyahu, der ich heute auch gehört habe, dass er sich an die iranische Bevölkerung gewandt hat und auch zum Aufstand aufgerufen hat dort. Man hofft, das ist eine der Hoffnungen, dass es gelingen könnte, vielleicht tatsächlich so eine innere Revolution auszulösen. Dann wäre man das Problem auch los, dass es denn nicht so ganz einfach ist für Israel, jetzt komplett auch zum Beispiel die Atomanlagen auszuschalten. Das sagen hier auch viele Experten. Das könnte eigentlich nur mit der Zusammenarbeit der USA gelingen, die auch dazu die richtigen Bomben hätten, um zum Beispiel in solche Tiefen zu kommen, wo die Urananreicherungsanlagen irgendwelchen tiefen Bergen eben sind. Und insofern sieht man hier auf der einen Seite Drohungen, aber man sieht auch, dass wirklich weiter angegriffen wird. Und jetzt könnte es auch noch sein, da wir gehört haben, dass Katz gesagt hat, Teheran wird brennen, dass dann auch die Ölfelder angegriffen werden.
Darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen, auf die Aussage des israelischen Verteidigungsministers. Erwartet denn Israel, dass der Iran einfach stillhält, während Israel bei seinen Angriffen eben ja auch zivile Ziele trifft?
Sicher nicht. Also das ist auch Kampfrhetorik, kann man sagen. Aber man versucht natürlich zu drohen und das ist gehört einfach dazu. Das haben wir bei anderen Konflikten ja auch gesehen. Es ist halt so, dass Israel definitiv nicht will, dass hier weiter zivile Ziele angegriffen werden. Man selber betont, man würde die Atomanlagen und nicht die Bevölkerung angreifen. Das gehört natürlich auch zum Schachspiel dazu.
Bettina Meyer war das live aus Tel Aviv. Vielen Dank für diese Informationen und passen Sie auf sich auf. Die militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran hat die Reisepläne von Bundesaußenminister Wadephul durcheinander gewirbelt. Der CDU-Politiker ist gerade im Nahen Osten unterwegs und wollte morgen eigentlich in Israel Station machen. Nun aber hat er seine Visite in Jerusalem abgesagt. Auch nach Beirut, Damaskus und Amman wird Wadephul nun nicht mehr fliegen. In Riad, der saudi-arabischen Hauptstadt, traf er heute mit seinen Kollegen Bin Farhan zusammen. Unter anderem ging es darum, wie sich eine weitere Eskalation des Konflikts vermeiden lässt. Aus Riad dazu Christina Nagel.
Die Golfstaaten Saudi-Arabien und Oman hatten die israelischen Angriffe scharf verurteilt. Von einer klaren Verletzung internationalen Rechts ist die Rede, von einer gefährlichen, rücksichtslosen Eskalation. Einig sind sich die Außenminister beider Länder, dass jetzt alles dafür getan werden muss, um eine Ausweitung der Kampfhandlungen zu verhindern. Die Dramatik, betonte Wadephul, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Das gilt für die katastrophale humanitäre Lage der Menschen dort, für die Waffenstillstandsbemühungen, aber auch für die Frage, wie sich der Konflikt dauerhaft beilegen lässt. Die deutsche und die saudische Seite sprechen sich hier klar für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.
In die USA. Im Bundesstaat Minnesota sind zwei Angriffe auf Politiker der Demokraten verübt worden. Ein Abgeordneter und seine Ehefrau wurden in ihrem Haus schwer verletzt. Und bei einer weiteren Attacke kamen die ehemalige Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihr Ehemann ums Leben. Aus Washington, Ralf Borchardt.
Der Mord sorgt USA-weit für Schlagzeilen, weil es sich um eine mutmaßlich politisch motivierte Tat handelt. In der Stadt Brooklyn Park im US-Bundesstaat Minnesota wurden die demokratische Politikerin Melissa Hortman und ihr Ehemann in ihrem Privathaus erschossen. In einem nahegelegenen Ort, ebenfalls nördlich der Großstadt Minneapolis gelegen, wurden ein weiterer demokratischer Politiker und dessen Ehefrau schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu. Der Demokrat Walz war im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris.
Der Amoklauf an einer Schule in Graz mit 11 Toten hat Österreich und ganz Europa tief getroffen. Die Waffen, die der 21-jährige Täter benutzt hatte, besaß er legal. Die österreichische Regierung plant deshalb nun, das Waffengesetz zu verschärfen. Aus Wien berichtet Oliver Schosch.
Das österreichische Waffenrecht ist bislang ziemlich lax. In Österreich können 18-Jährige, gegen die kein Waffenverbot vorliegt, ohne weiteres zum Beispiel eine Schrotflinte kaufen. Sie müssen nur ihren Pass vorzeigen und das Gewehr muss registriert werden. Bei Pistolen muss man einen psychologischen Test vorzeigen. Österreichs Kanzler Christian Stocker von der konservativen ÖVP kündigte nun im österreichischen Rundfunk ORF für kommende Woche eine Reform des Gesetzes an.
Das Waffengesetz verschärfen ist klar. Das kann im Alterslimit bestehen. Das kann in der Art der Waffe bestehen. Das kann in der Eignungsvoraussetzungsprüfung bestehen. Und wahrscheinlich wird alles zusammen angebracht sein, zu überlegen und hier Maßnahmen zu ergreifen.
Das Regierungskabinett will die Maßnahmen am Mittwoch beschließen. Danach sollen auch die Behörden besser zusammenarbeiten. Schulen sollen mehr psychologische Expertise bekommen. Gefährdete Jugendliche sollen strenger beobachtet werden. Und allgemein soll die Polizeipräsenz verstärkt werden. Am Dienstag hatte ein 21-jähriger Österreicher in seiner ehemaligen Schule, einem Oberstufengymnasium in Graz, 10 Menschen erschossen und anschließend sich selbst getötet. Nach Erkenntnissen der Polizei war der Täter ein introvertierter Mensch, der die Schule abgebrochen hatte und im Berufsleben gescheitert war. Das genaue Tatmotiv ist noch unklar.
Thank you.
gleich 18.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Nikolaus Hillmann im Studio. Hallo und herzlich willkommen. Die Füchse stehen im Finale der Champions League in Köln nach dem 34:24 im Halbfinale gegen Nantes. Dazu gleich mehr, denn jetzt wollen wir zum aktuellen Spiel nach Köln schalten. Der FC Barcelona, der Titelverteidiger, spielt gegen den deutschen Vizemeister, den SC Magdeburg. Die ersten 10-12 Minuten müssten rum sein, Tabea Kunze. Wie spielen die Magdeburger bislang?
Ja, nicht schlecht, aber man merkt natürlich, was für ein Weltklasse-Gegner der FC Barcelona ist. Und deswegen ist der Spielstand nach 11 Minuten 6:8 Rückstand aus Magdeburger Sicht. Und das liegt vor allen Dingen an einem Mann, und das ist Dikamem, der französische Rückraumstar beim FC Barcelona. Der hat in dieser Anfangsphase schon 4-mal getroffen. Und jetzt gibt es 7 Meter für sein Team und die Chance zu erhöhen. Hernandez im Magdeburger Tor, fährt das rechte Bein aus, hat aber keine Chance, und so kann Alex Gomez erhöhen für den FC Barcelona. Also Alex Gomez, ja auch ein Star des Handballs, der Spanier, der Rechtsaußen, trifft hier heute Abend zum ersten Mal, und dann haben wir jetzt schon die 3 Tore Führung für den FC Barcelona, und die Magdeburger müssen jetzt aufpassen, dass sie hier nicht zu sehr abreißen lassen. Und deswegen spielt auch ihr angeschlagener Star Gisli Kristjansson wieder. Er fordert im Rückraum den Ball im Zusammenspiel mit Klar. Kristjansson, um den wurde ein großes Geheimnis gemacht. Die letzten Wochen nach seiner Schulterverletzung hat er die letzten beiden Bundesligaspiele verpasst. Aber heute spielt er von Beginn an, und trotzdem kommen seine Magdeburger gerade nicht richtig zum Abschluss. Felix Klar jetzt mit einem Wurf ans Außennetz. Aber ich glaube, die Magdeburger kriegen nochmal den Freiwurf, bleiben damit im Ballbesitz. Aber man hört es, es ist auch sehr ruhig. Die Magdeburger Fans hier in der Halle sind, glaube ich, ja ein bisschen unsicher, was sie mit diesem Beginn machen sollen. Ihr Team liegt 6-9 zurück.
Ich habe es ja eben erwähnt, die Füchse haben deutlich gewonnen, 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes. So weit, so gut, da könnte man denken, alles okay. Aber es fehlt ja noch die Information, dass Superstar Matthias Gitzel von den Füchsen nach 9 Minuten die rote Karte bekam nach einem groben Foulspiel und die Füchse dementsprechend 50 Minuten ohne ihn auskommen mussten. Umso erstaunlicher, dass sie so deutlich gewonnen haben. Aber Sportvorstand Stefan Kretschmer war dann doch ein bisschen mulmig zumute nach dieser roten Karte.
Musste ich schon einen Moment schlucken. Wenngleich ich befürchtet hatte bei den Bildern, dass es eine rote Karte sein könnte. Also war, glaube ich, jedem von uns irgendwo klar, dass die Befürchtung sich bewahrheiten könnte. Und dann muss man sagen, dann weiß man ja nicht, wie wir spielen ohne Gitzel, weil wir ja nie ohne Gitzel spielen mussten in den letzten Wochen und Monaten. Er war ja immer da. Und klar, denkst du dann schon mal kurz drüber nach und zweifelst ein bisschen. Aber wie die Mannschaft das dann gelöst hat, in welcher Art und Weise jeder, der Verantwortung übernommen hat, hat abgeliefert heute, das war schon stark.
Die Füchse also im Finale morgen ab 18 Uhr. Gegen wen wird gerade noch ermittelt? Wir werden das Spiel auf jeden Fall live hier im RBB 24 Inforadio komplett für Sie übertragen. So, jetzt kommen wir zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und zwar der im kommenden Jahr in Mexiko, den USA und Kanada. Das Eröffnungsspiel wird im kommenden Jahr auf jeden Fall in Mexiko stattfinden. Alles darüber und über die Vorbereitung und den Stand der Dinge, das sagt Ihnen jetzt unsere Korrespondentin in Mexiko, Anne Demmer.
El mundo unido por un balón. Mexiko.
Mexiko ist bereits ein Jahr vor dem Anpfiff im Fußballfieber und trällert die offizielle Hymne der WM von 1986 vor sich hin. Das Eröffnungsspiel findet im altehrwürdigen Aztekenstadion von Mexico City statt. Ich bin begeistert. Es ist das dritte Mal in der Geschichte dieses Sports, dass Mexiko eine Weltmeisterschaft ausrichten wird. Das Aztekenstadion ist das einzige Stadion in der Geschichte, in dem 3 Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Aber das Stadion sei schon kurz vor dem Verfall und was so alles gesagt wird. Diego Farrell winkt ab. In der Tat musste das Stadion von Grund auf saniert werden. Er hofft, dass bei dem Massenansturm für Sicherheit gesorgt wird.
Wie wollen Sie den Zugang zu den Stadien regeln? Die Frage des Transports, die Logistik im Stadion. Wenn das bei einem Ligaspiel ein Chaos ist, möchte ich mir das bei einer Weltmeisterschaft nicht vorstellen, oder? Ich hoffe also, dass Sie diese Details klären können. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen uns von unserer guten Seite zeigen. Die Stadtregierung hat die Anschaffung von 40.000 neuen Kameras angekündigt. In dem anliegenden Viertel Santa Úrsula sind Anwohner wie Maria Estela, die einen kleinen Kiosk führt, wenig erfreut über die bevorstehenden Fußballfanhorden. Santa Úrsula ist das Pissoir des Aztekenstadions. Alle Straßen rund um das Stadion stinken nach Pipi. Für die Fußball-WM sind neue Hotels und Einkaufszentren geplant. Und die graben, wie auch der Betrieb des Stadions, den Anwohnern der umliegenden Viertel das Wasser ab. Das Aztekenstadion saugt das Wasser aus unseren und den umliegenden Vierteln ab. Sie lassen uns ohne Wasser zurück. Das Aztekenstadion ist wie ein Blutegel. Für die, die nicht davon betroffen sind, steht der Fußballspaß im Vordergrund. Für Jaime hat Fußball etwas Magisches.
Algo muy mágico del fútbol.
Weil es Nationalitäten überwindet und alle für ein Spiel zusammenkommen. Ich bin begeistert, dass das Aztekenstadion zum dritten Mal Austragungsort des Pokals sein wird. 70, 86, 2026. Es ist unsere dritte Gelegenheit, Mexiko auf dem heimischen Rasen zu sehen und über das fünfte Spiel hinauszukommen. Doch eine einladende Atmosphäre für Fußballfans aus aller Welt sieht für Jorge Hernandez anders aus. Er spielt auf die Proteste gegen die Migrationspolitik der US-Regierung an, gegen die Trump nun mit der Marine gewaltsam vorgeht. Es herrscht in Los Angeles ein Klima der Gewalt. Und wenn man bedenkt, dass Trump die Tür für mehrere Länder geschlossen hat, dann ist das sehr ernst, da es sich ja um ein so großes Ereignis handelt. Angesichts von illegalen Deportationen warnen sogar Menschenrechtsorganisationen. Für manche Menschen wäre ein WM-Besuch in den USA nicht sicher. Fest steht, am 11. Juni wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 im Aztekenstadion in Mexiko ausgetragen. Es ist das einzige Stadion, in dem drei Weltmeisterschaften ausgetragen werden und das Legenden auf diesem Rasen gesehen hat. Pelé, das Tor Maradonas mit der Hand Gottes. Ich bin begeistert. Wen werden wir jetzt sehen? Werden wir jetzt eine neue Legende in diesem Stadion sehen? Ein Jahr vor der WM kann darüber noch viel spekuliert werden.
Und das Jahrhundertspiel gab es natürlich auch, das sogenannte 1970, das Halbfinale zwischen Deutschland und Italien. Das ist die deutsche Mannschaft, der mit 3:4 nach Verlängerung verlor. Wir bleiben bei den Weltmeisterschaften im kommenden Jahr. In den USA gehört ja zum Beispiel Los Angeles zu den WM-Spielorten. Die Bürgermeisterin der Stadt dort hadert mit dem Vorgehen von US-Präsident Trump gegen Demonstranten, die dessen Migrationspolitik ablehnen. Ungeachtet dessen soll die Stadt der Engel bei der Weltmeisterschaft aber auch aussehen wie eine solche. Dazu unser Korrespondent Andreas Hein.
Auch wenn die aktuellen Proteste in der Stadt die Vorfreude überschatten, ist sich Bürgermeisterin Karen Bass sicher, dass das gelingen kann. Sie schaut nach vorn auf eine Zeit nach den Waldbränden und auf eine Zeit nach den Ausschreitungen.
Wir haben das Programm Shine LA aufgesetzt, schon vor einigen Monaten, als Vorbereitung auf die Fußball-WM. Und jetzt brauchen wir Leute aus der gesamten Stadt, die uns in Downtown helfen, damit das gelingt.
Bis dahin ist viel zu tun. Nicht nur in Downtown, wo hunderte Graffiti-Schmierereien entfernt werden müssen. Am Flughafen soll spätestens Anfang 2026 ein automatischer Shuttlezug pendeln. Bisher kommen die Passagiere per Auto oder Bus vom und zum Airport. Für die 8 Spiele der WM werden hunderttausende Gäste aus aller Welt erwartet. Wer die Bürgermeisterin in diesen Tagen hört, der kann erkennen, wie enttäuscht sie davon ist, dass im Moment nicht über Fußball-Großereignisse, sondern über Krawalle in der Stadt gesprochen wird. Und wie unverschämt sie es findet, dass Präsident Trump mit der Entsendung von Soldaten die Lage nur noch weiter anheizt.
We are 12 months away from the World Cup.
Noch 12 Monate bis zur Fußball-WM. Wir brauchen jetzt eine Administration in Washington, die uns hilft, dass die Vorbereitungen laufen. Stattdessen gibt sie über 100 Millionen Dollar aus, um Soldaten hier einzusetzen. Das fühlt sich an, als wären wir hier Teil eines großen Experimentes der Trump-Regierung, die sehen will, was passiert, wenn sie unseren Bundesstaat und unsere Stadt einfach überrollen.
Als Fußball-Generalprobe startet am Wochenende in den USA die Club-WM der FIFA. Auch da wird Los Angeles einer der Austragungsorte sein. Ein Austragungsort, der zeigen will, dass Feiern, Sport und Draußensein das ist, was Los Angeles ausmacht.
Kanada ist der dritte Gastgeber dieser Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Zwei Spielorte wird es dort geben, das wunderschöne Vancouver und Toronto, wo man ja auch gerne mal auf den 400 Meter hohen Fernsehturm hochfahren kann, um über die Stadt und die Gegend zu blicken. Auf jeden Fall macht man sich da schon so ein paar Gedanken, ob Fußball tatsächlich Eishockey irgendwie eine Konkurrenz sein könnte im kommenden Sommer in Kanada.
In Kanada stand Soccer lange Zeit im Schatten der übermächtigen Nationalsportart Eishockey. Doch dass eine Fußball-WM das größte Sportereignis der Welt ist und dies für die beiden Austragungsorte eine riesige Marketingchance, das hat sich auch in Kanada herumgesprochen. Die Vorbereitungen sind voll im Zeitplan. Toronto hat sein WM-Stadion um 15.000 Sitze erweitert und bietet künftig Platz für 45.000 Zuschauer. In Toronto findet auch das erste Spiel der kanadischen Nationalelf statt, die weiteren Vorrundenspiele in Vancouver. Dass die Soccerbegeisterung in Kanada gewachsen ist, das hat auch sportliche Gründe. Les Rouges, die Roten, wie Team Canada genannt wird, erreichten im vergangenen Jahr sensationell das Halbfinale der Amerikameisterschaft Copa America. Im Spiel um Platz 3 hätte Kanada fast den haushohen Favoriten Uruguay geschlagen und verlor erst nach Elfmeterschießen. Ein großer Erfolg für Les Rouges, ihren Starspieler Alphonso Davies und ihren US-Coach Jesse March, der auch schon RB Leipzig trainiert hat. Zumal der große Nachbar im Süden, die USA, als Gastgeber nicht mal ins Achtelfinale kam. So würden es sich die Kanadier auch für die WM im nächsten Jahr wünschen.
Martin Ganselmeier berichtete. So, jetzt wollen wir mal wieder hören, wie es denn steht beim Spiel Barcelona gegen Magdeburg. Wer wird der Gegner im Finale der Handball-Champions League der Füchse morgen Abend, Tabea Kunze?
Kann ich noch nicht sagen. Es sind erst 18 Minuten gespielt in der ersten Halbzeit. Aber Magdeburg jetzt mit dem 7-Meter Magnusson verwandelt. Sein zweiter heute Abend, der sitzt. Einen hat er verworfen, beziehungsweise ist an Emil Nielsen im Barca-Tor gescheitert. Und das war jetzt ein wichtiges Tor, weil Magdeburg verkürzen kann auf 11-13. Aber es bleibt dabei. Sie hängen eigentlich immer so 2-3 Tore hinter Barca. Gab noch nicht ein Unentschieden, geschweige denn eine Magdeburger Führung in diesem Spiel. Dafür ist Barca im Moment zu abgezockt. Auch jetzt wieder lassen sie da elegant den Ball laufen. Karls Bogart auf Domen Marcus. Das ist der Rückraum bei den Katalanen. Dika Mem hält sich da gerade mal zurück, hat allerdings ja auch schon 5 Tore geworfen heute Abend. Und jetzt faulen sie da Domen Marcus. Der geht zu Boden, geht gleich weiter mit einem Freiwurf für Barca, das hier in dunkelblau und rot spielt mit den gelben Nummern, so wie man das kennt. Magdeburg in weißen Trikots mit roten und grünen, ja so angedeuteten, lockeren Streifen auf den Trikots, aber wirklich sehr frei das Ganze. So, Spiel läuft wieder. Mem setzt zum Wurf an, landet dann aber erstmal auf dem Boden und es geht mit dem nächsten Freiwurf weiter. Die Magdeburger Deckung steht im Moment gut. Das heißt, es gibt jetzt nur noch diesen einen Freiwurf, den Barca direkt aufs Tor bringen muss. Mem jetzt mit dem Versuch bleibt wieder in der Deckung hängen. Und jetzt fordert hier die Magdeburger Bank langsam mal, dass doch der Ballbesitz jetzt mal wechseln muss. Denn das Passivzeichen der Schiedsrichter ist jetzt schon sehr lange angezeigt. Mem versucht und er trifft aus der Distanz. Schwieriger Winkel, ist ihm egal. 6. Tor von Dika Mem und 14-11 für Barca gegen Magdeburg.
Wird also eine schwere Geschichte für den SCM gegen Barcelona zu gewinnen. Wir machen jetzt Nachrichten, Sport mit Handball Champions League gibt's wieder kurz nach 19 Uhr. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Wir haben weiterhin einen Baustellenstau auf der westlichen A10. In Richtung Dreieck Havelland dauert es vor der Havelbrücke 10 Minuten länger. Ansonsten liegen uns zu den Brandenburger Autobahnen keine Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 20 Minuten mehr einplanen. Auf den Umfahrungen stockt es hier und dort. Länger dauert es auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der A115 stadteinwärts vor der Spanischen Allee. Reinickendorf-Ollenhauer Straße. Bis Mitte Juli ist sie in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße nur eine Spur frei. Und in Wittenau ist die Straße Alt-Wittenau noch bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Grund ist ein Straßenfest. Aktuell ist noch zur S-Bahn wegen Bauarbeiten in Wannsee. Kommt es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Tim Korge. Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine Politikerin der Demokratischen Partei vermutlich gezielt getötet worden. Wie Gouverneur Walz mitgeteilt hat, ist die Frau zusammen mit ihrem Mann von einem bewaffneten Angreifer vor ihrem Haus niedergeschossen worden. Die Behörden gehen laut Walz von einem politisch motivierten Attentat aus. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Mit Beschuss und gegenseitigen Drohungen gehen die Kampfhandlungen im Nahostkonflikt weiter. Den Angaben zufolge sind bei den Angriffen auf den Iran gestern auch Dutzende Frauen und Kinder getötet worden. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Die israelischen Angriffe halten auch am Nachmittag an. Dabei haben die iranischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge im Westen des Landes ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Aus Israel gab es dafür keine Bestätigung. Unterdessen hat ein ranghoher iranischer General damit gedroht, die Straße von Hormuz zu schließen. Die Meerenge im Persischen Golf ist für den weltweiten Ölhandel von großer Bedeutung. Eine Sperrung hätte gravierende Folgen, weil etwa ein Fünftel des weltweiten Öls über diese Route transportiert wird.
Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Die Verhandlungen sollten in der Hauptstadt des Oman, Maskat, stattfinden. Der Oman vermittelt im Konflikt um das iranische Atomprogramm. Zuvor hatte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran gesagt, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. Im Havelland gilt seit heute die höchste Gefahrenstufe 5. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt das am zu trockenen Wetter. Jasmin Becker, RBB 24.
Auch in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland oder Spree, Potsdam-Mittelmark und Spree-Neiße ist die Situation angespannt. Hier gilt aber noch die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Die anderen Landkreise sind im mittleren Gefahrenbereich. Laut Landesbetrieb Forst ist Brandenburg mit seinen Kieferwäldern, dem Sand Boden und dem geringen Niederschlag das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit.
Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34:24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Vor einer Woche wurden die Füchse schon deutscher Handballmeister. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend weiterhin heiter, auch in der Nacht gering bewölkt bei 18 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 30 Grad und in Mannschnow 25 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter. Maximal 27 bis 34 Grad. Die Zeit 18.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Nationale Veteranentag, Zeichen der Zeitenwende. Deutschland hat einen weiteren Gedenktag. Am 15. Juni wird in der Bundesrepublik zum ersten Mal der Nationale Veteranentag begangen. Damit wird die Leistung jener Bürgerinnen und Bürger gewürdigt, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind oder waren und anschließend ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. So hat es der Bundestag beschlossen. Um diesen neuen Gedenktag geht es im Gespräch mit Kapitän zur See Stefan Küttler. Er ist im Bundesministerium der Verteidigung als Referatsleiter Betreuung und Fürsorge für die Koordinierung des Veteranentages zuständig. Guten Tag, Herr Küttler.
Ja, schönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Küttler, Sie sind 1995 in die Bundeswehr eingetreten. Sind Sie Veteran?
Auch ich bin Veteran, das stimmt.
Viele Deutsche denken bei dem Begriff vermutlich an körperlich und seelisch versierte Soldaten, vorzugsweise amerikanische, die aus Vietnam, Irak, Afghanistan nicht so richtig nach Hause zurückgefunden haben. Warum greift die Definition des Bundestags so viel weiter?
Weil es, glaube ich, auch um die Leistung der Soldatinnen und Soldaten in Gänze geht. Ich kenne natürlich die Diskussion. Ich weiß auch darum, dass der Begriff nicht von jedem gut gefunden wird. Und ich gestehe auch, dass auch ich am Anfang vielleicht mit dem Begriff gefremdelt habe, weil man natürlich damit, wie Sie es eben beschrieben haben, vielleicht auch andere Bilder im Kopf hat, die durch Filme sonstiges assoziiert sind. Ich glaube, dass der Begriff, so wie er jetzt ist, richtig ist, dass er gut ist und dass er vor allen Dingen auch in Gänze diejenigen inkludiert, die eine Leistung für Deutschland, für die Freiheit und Demokratie gebracht haben. Und das umfasst sowohl diejenigen, die in den 60er Jahren bei der Flutkatastrophe geholfen haben, die im Kalten Krieg an der Grenze gegenüberstanden und diejenigen, die in der heutigen Zeit die ganzen Einsätze wie Afghanistan, Jugoslawien und bestritten haben. Und ich glaube, deshalb ist dieser Begriff gut gewählt, so wie er jetzt ist.
Also ein Obergefreiter, der die Tankstelle einer Instandsetzungskompanie in Bayern führt, der ist dann damit genauso gemeint wie ein Gebirgsjäger, der in Afghanistan Verletzte und Tote gesehen hat, der geschossen hat, beschossen worden ist, gekämpft hat. Wie sehen denn Einsatzrückkehrer so etwas?
Wir haben ja Veteranenverbände, die genau, sag ich mal, sich auf das Thema Einsatzveteran beziehen. Ich glaube, es ist persönlich und menschlich nachvollziehbar, dass jemand, der im Einsatz war, der in einem Gefecht gestanden hat, diesbezüglich eine ganz persönliche und eigene Bewertung vorgenommen hat. Und die würde ich ihm auch jederzeit zugestehen und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig würde ich aber denjenigen sagen, wir merken ja gerade mit Landes- und Bundesverteidigung, werden ja diese Aufgaben zukünftig immer relevanter und wichtiger werden. Und ich glaube, derjenige, der auch in den Dienst der Streitkräfte eintritt, der dafür trainiert und sich bereit macht, für den Einsatz auch gezogen zu werden, warum soll ich dem nicht auch zusprechen und danken dafür, dass er diese Entscheidung getroffen hat und diese Bereitschaft auch mitgeht, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel Unsicherheit haben? Deshalb verstehe ich das Persönliche und ich kann das nachvollziehen. Aber nochmal, ich glaube, dass der Begriff so ist, er muss den Menschen insgesamt Wertschätzung zugegen bringen, die Entscheidung treffen, für unser Land einzutreten.
Seit 1993 sterben Angehörige der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen. Anstöße für einen Veteranentag gab es mindestens seit 2012 durch den damaligen Verteidigungsminister de Maizière. Warum ist die Zeit erst jetzt für diesen Gedenktag reif?
Ich glaube, wie das immer so ist im Leben, alle guten Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal braucht es Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man jetzt sehr deutlich sieht, dass die sicherheitspolitische Lage in der Welt, in Europa, eine Situation herbeigeführt hat. Stichworte sind Zeitenwende, Stichworte sind Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit. Das sind Begriffe, mit denen hat man sich zu der Zeit, die Sie eben genannt haben, nicht befasst in der Form und so beschäftigt. Es war alles sehr weit weg und jetzt ist es doch sehr dicht dran. Die Politik übernimmt hier eine ganz klare Verantwortung, auch durch die Konnotation ihrer Wortwahl. Und ich glaube, dass das natürlich etwas verändert hat. Und deshalb ist jetzt der Moment, der zu diesem Bundestagsbeschluss im letzten Jahr geführt hat.
Nun haben andere Länder ja schon länger Gedenktage für Veteranen. Ich denke zum Beispiel an den Armed Forces Day in Großbritannien. Hat das deutsche Verteidigungsministerium sich an solchen Veranstaltungen, an solchen ausländischen Gedenktagen eigentlich orientiert?
Natürlich nehmen wir das, was um uns herum passiert, immer wahr. Wenn Sie, wie Sie es angesprochen haben, nach England gucken, haben Sie vielleicht die Bilder noch vor Augen aktuell, wo Prinz Harry mit der Familie auf dem Balkon steht und die Royal Navy fliegt drüber hinweg und zieht die Farben Britanniens in die Luft. Da ist es der Stolz zur Armee, zur Siegermacht vielleicht. Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft finden wir gerade noch unseren Weg und den Weg finden wir mit der Gestaltung des Veteranentages, wie wir jetzt ausüben. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Gespür entwickelt haben, positive Eindrücke aus anderen Bereichen mitzunehmen, aber sie auch auf die jetzige und hier in der Gesellschaft vorzuführende Situation anzupassen.
Wenn Sie jetzt schon die Geschichte ansprechen, es ist schon klar, dass angesichts der deutschen Geschichte eine völlig andere Gestaltung eines solchen Veteranentags nötig ist.
Auch da, glaube ich, muss man sagen, entwickelt sich das jetzt gerade. Die Bundeswehr muss man nicht gut finden. Aber die Leistung derer, die dafür eintreten, für Deutschland Sicherheit und Freiheit einzutreten, ich glaube, denen muss man zumindest Respekt zollen. Ich glaube, dass die Entscheidung durch das Parlament letztes Jahr ein ganz tolles, ein wichtiges Signal war an die Truppe, die auch erst lernen muss, Dankbarkeit entgegenzunehmen, weil sie in der Vergangenheit immer kritisch betrachtet worden ist. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt und es ist auch ein wichtiger Schritt, dass sich Gesellschaft vielleicht mal auf anderem Wege mit dem Thema Bundeswehr auseinandersetzen kann, weil es hier um Menschen geht. Es geht, sag mal so wie bei mir, um die Person Stefan Küttler in der Uniform. Ja, und mit mir kann man sich auf dem Veteranentag austauschen. Und so kann man es mit vielen anderen machen, mit Einsatzversehrten, mit denen, die der Bundeswehr helfen. Also in viele Facetten. Und deshalb glaube ich, es ist vollkommen in Ordnung, dass Deutschland seinen eigenen Weg erstmal geht. Und warten wir doch ab, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln soll. Denn der Veteranentag soll ja jährlich ab sofort stattfinden.
Sie sind beim Bundesministerium für Verteidigung für die Koordination, Organisation des Veteranentages zuständig. Aber es sind auch noch andere Regierungsstellen beteiligt. Und es gibt ja auch Veteranenverbände in Deutschland. Wurden die auch bei der Ausgestaltung des Gedenktages einbezogen?
Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, wir wissen um die Leistung der Veteranenverbände. Ich glaube, vieles, was erreicht worden ist und auch die Hinführung letztes Jahr zu dem Parlamentsbeschluss, der ja mit breiter Mehrheit auch im Bundestag beschlossen worden ist, hat einen hohen Verdienst auch der Verbände und der Soldatinnen und Soldaten, die in den Einsätzen waren, versehrt worden sind und die um ihr Recht und ihre Anerkennung gekämpft haben. Also von daher möchte ich das immer klar herausstellen. Die waren uns wichtig, sind uns wichtig und sie sind einbezogen worden. Wir haben natürlich, weil wir 26 Verbände gehabt haben, sie grundsätzlich alle auch gebrieft und mitgenommen. Aber wir haben das vor allen Dingen auch gemacht über das Veteranenbüro, das wir seit letztem Jahr haben, weil dieses Büro mit diesen Verbänden immer in Verbindung steht. Das heißt, bei der Kampagnenplanung, bei der Ausgestaltung des Events und wurden die Verbände über das Veteranenbüro immer einbezogen, sodass wir immer einen Link hatten. Und zwischendurch haben wir auch immer ein Feedback gegeben, wo wir gerade stehen, und haben das Feedback wiederum der Verbände aufgenommen, um es einzubeziehen.
Welche Veranstaltungen oder welche Formen von Veranstaltungen wird es denn nun geben am 15. Juni?
Wir haben ja den Auftrag bekommen, ein Zentralevent in Berlin zu gestalten. Das ist das eine. Und wir haben die Aufgabe, bundesweit da, sag ich mal, zu unterstützen, dass es Veranstaltungen gibt. Ganz wichtig zu sagen ist, die Bundeswehr ist Ausrichter keiner einzigen Veranstaltung, sondern die Veranstaltung, die es in Deutschland gibt oder in Berlin gibt, Ausrichter ist sozusagen der Bundestag, respektive die Bundesregierung, respektive Landesregierung, die Stadt, eine Kommune, eine Gemeinde oder aber auch ein Verband, ein Verein, eine Stiftung.
Was passiert denn in Berlin? Was kann man hier sehen, erleben am Veteranentag?
Wir haben das bewusst auch wie ein Volksfest angelegt. Wir haben ein tolles Veteranendorf mit all denen, die, sag ich mal, der Bundeswehr zur Seite stehen. Man kann dort diskursiv in den Austausch treten mit Verbänden, mit Vereinen, mit der aktiven Truppe, aber ohne Waffenschau. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Das heißt, wir haben Künstler wie Glasperlenspiel, wir haben Michael Schulte, wir haben Lace Eldine mit der Big Band auftritt. Wir werden eine Andacht durchführen auch, um unseren gefallenen Kameraden auch zu gedenken. Wir haben Podiumsdiskussionen. Der Austausch mit der Politik ist genauso möglich wie mit Versehrten und den Verbänden auf der Bühne. Wir haben Live-Schaltung einmal nach Kiel. Das heißt, wir wollen auch Berlin in die Fläche bringen und genauso die Fläche nach Berlin holen, am Beispiel Kiel. Und wir wollen auch ins Ausland gehen. Das heißt, auch zu unserer Brigade nach Litauen werden wir schalten und einen Stream machen. Und der Bundestag ist natürlich auch aktiv eingebunden. Das heißt, der Bundestag ist ab 10 Uhr öffentlich zugänglich schon. Und er wird beherbergen die Ausstellung von Bryan Adams, Wounded, The Legacy of War. Denn er hat britische Veteranen fotografiert und sehr nachdrücklich in Szene gesetzt. Und er wird auch selber vor Ort sein und im Interview berichten, was ihn umtrieben hat. Er wird auch einen britischen Veteranen dabei haben. Und sie haben auch einen Bereich, wo man so ein bisschen das Thema versehrt erleben kann. Also wie ist es mit einer Prothese zu gehen? Natürlich Rollstuhl kennt jeder, aber wie ist es mit einer Prothese? Dass man sich mal damit auseinandersetzen kann, was machen Soldatinnen und Soldaten durch? Also von daher haben wir in Berlin, glaube ich, ein ganz breites, tolles Programm. Wir haben noch einen Kinderbereich auch natürlich, damit für Familienfest gehört auch ein Kinderbereich dazu. Das heißt also, es ist irgendwie für jeden was dabei zu verweilen. Wir haben Foodtrucks, das heißt, das kulinarische Wohl kommt nicht zu kurz. Also wir haben, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Fest von 13 bis 20 Uhr in Berlin. Und wir freuen uns über jeden, der mit uns den Tag teilen möchte.
Herr Küttler, was erhoffen denn die Veranstalter, aber auch das Ministerium, die Regierung, die Bundesregierung, die Bundeswehr sich vom Veteranentag?
Ich als Veteran erhoffe mir davon eine ganz klare, bessere Diskussion, den Austausch, Interaktion mit der Gesellschaft und der Politik. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Beim Kampagnenshooting für unsere Kampagne aktuell haben wir am Schluss natürlich uns bedankt für das gute Shooting. Und dann traten drei der Visagistinnen in den Vordergrund und sagten, wir wollen gerne auch noch was sagen. Ich sagte, gerne. Und dann haben die drei Visagistinnen gesagt, sie sind wohnhaft in Berlin, waren Anfang 20, sind mit der Bundeswehr nicht groß geworden, haben ihre Eltern gefragt, ob sie überhaupt diesen Auftrag der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr annehmen sollten. Und haben dann gesagt, sie sind total im Nachgang begeistert, dass sie es gemacht haben. Weil sie erstens, waren die Soldaten unprätentiös, zweitens haben sie gesehen, unsere Protagonisten kannten sich gar nicht vorher. Und die waren wie eine Familie zueinander. Sie haben also gemerkt, was zwischen Soldaten schnell funktioniert, wie sie zusammenfinden. Und drittens haben sie in den Pausengesprächen oder Zwischengesprächen gemerkt, was für Personen in der Uniform stecken. Und all diese Dinge hat bei denen dazu geführt, dass sie sagen, dass sie jetzt die Bundeswehr mit anderen Augen sehen. Und wenn wir das erreichen beim Veteranentag, dass Menschen, die uns auch die Bundeswehr vielleicht nicht gut finden, aber den Diskurs mit den Soldatinnen und Soldaten, Veteranen und Veteranen gehen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit besteht auch viel Unsicherheit. Und ich glaube, so ein Tag wie der kann zur Sicherheit beitragen, weil man sich austauschen kann. Und wer redet, dem kann geholfen werden. Und das verspreche ich mir vom Veteranentag und wir uns. Und ich glaube, dann bekommt man vielleicht einen entspannteren Umgang miteinander.
Einen entspannteren Umgang mit Soldaten, die bisher ja meistenteils als Randfiguren der Gesellschaft existieren, oder?
Wenn Sie das so formulieren, klingt das natürlich hart und schade. Also ich als Soldat habe mich nie als Randfigur gefühlt.
Liegt doch keine Wertung darin.
Genau, also ich sage mal, ich bin erstmal Vater, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin, sage ich mal, gut in meinem Umfeld, privaten Umfeld organisiert und aufgestellt. Und so sind es vieles auch. Ich stelle ja mal wieder fest, auch wenn ich Soldaten pensioniere, in Anführungsstrichen, die sind Bürgermeister, die sind Sportverein, also die sind alle gut vernetzt und in der Gesellschaft. Aber ich glaube, womit sie einen Punkt haben, ist einfach, bei der Bundeswehr zu sein, war nichts Besonderes oder hat keine besondere Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der Dienst für das Land hat im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie es aus unserer Sicht jetzt als Empfänger des Veteranentages wünschenswert gewesen wäre. Und jetzt durch die sicherheitspolitische Lage, und eins möchte ich auch sagen, kein Soldat will kämpfen, kein Soldat will den Krieg. Aber wenn es soweit ist, sind wir bereit dazu, das zu machen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Aber ich glaube, dieser Veteranentag ist ein wichtiges und gutes Anliegen.
Ein Anliegen auch für eine gesellschaftliche Bewusstseinswende dann.
Genau, für den Diskurs. Und ich sag mal, es sind ja auch zum Veteranentag die eingeladen, die keinen Bezug haben zu Soldaten und Soldaten. Es ist ja nicht nur, dass Veteranen und Veteranen in ihre Familien kommen sollen. Also ich weiß nicht, ob Sie einen Bezug haben jetzt im persönlichen Bezug, aber ansonsten sage ich, jeder, der, sag ich mal, sich einfach über das Thema mal informieren will, der sich mal in den Diskurs gehen will, auch wenn er Dinge kritisch sieht, welcome. Also wir haben ja auch Podiumsdiskussionen mit Abgeordneten. Stellen Sie den Abgeordneten Fragen. Wir haben Podiumsdiskussionen unter anderem auch mit Versehrten. Stellen Sie denen Fragen. Also ich glaube, diese Gelegenheiten gibt es. Und wenn Sie viele Fragen haben, kriegen Sie bestimmt auch gute Antworten. Und wenn das dazu initiiert, dass man vielleicht über das eine oder andere nachdenkt, haben wir doch schon eine ganze Menge gewonnen.
Herr Küttler, der Deutsche Bundestag hat die Einführung des Veteranentages letztes Jahr auch mit der Aufforderung verbunden, die Versorgung von einsatzgeschädigten Soldaten zu verbessern. Kommt diese Verbesserung voran?
Ich glaube, sie kommt sehr gut voran, wissend darum, dass einem, dem es schlecht geht, es nie schnell genug gehen kann. Und ich sage auch, es ist egal, was wir jetzt schon erreichen, es wird natürlich nie aufhören, sich weiter zu optimieren. Ich glaube, dass die Bundeswehr mit den Einsätzen eine Menge gelernt hat, eine Menge überführt hat in Gesetze, was aktuell gerade im Januar diesen Jahres die Entschädigungsgesetz, was nochmal die Versorgung, die finanzielle Absicherung und, sag ich mal, deutlich verbessert hat. Wir haben aber auch, und das möchte ich sagen, ein enormes Netzwerk. Das heißt, wir haben 50 Netzwerkpartner vom Soldatenhilfswerk, Bundeswehrsozialwerk, Stiftung, Härtefallstiftung. All die greifen, unterstützen zusätzlich zu den Institutionen und Fachdiensten, die wir in der Bundeswehr haben. Das heißt also, ein Soldat hat über alle Ebenen hinweg ein Riesenangebot. Was wir optimieren müssen, ist natürlich, dass man dieses Riesenangebot immer so zugriffsmöglich macht, dass derjenige, der betroffen ist, in Anführungszeichen den Zugang findet. Aber ich glaube, wir haben ein Riesenpaket und wir lernen dazu. Aber ich habe Verständnis, dass es dem einen oder anderen vielleicht nicht schnell genug geht. Und gerade, was Sie ansprachen, auch bei psychischen Erkrankungen, ist das natürlich auch immer eine Frage von Diagnose, Behandlung und ob das überhaupt am Ende eine Gesundung stehen kann, immer auch ein Themenfeld, was einer besonderen Betrachtung unterliegt. Aber ich glaube, die Bundeswehr hat ein tolles und breit aufgestelltes Netzwerk der Hilfe.
Mit meiner Frage habe ich im Grunde das getan, was, so verstehe ich jedenfalls die Definition des Deutschen Bundestages oder den Auftrag des Deutschen Bundestages für den Veteranentag eigentlich nicht gemeint war. Ich habe nämlich die Einsatzschädigung mit dem Veteranentum verknüpft. Stört Sie das eigentlich aus Sicht eines Bundeswehrangehörigen?
Die Verknüpfung?
Ja.
Nee. Also es sollte das eine das andere nicht überlagern. Also ich meine, Veteranentag deckt nun mal die Menschen ab, die in der Bundeswehr dienen. Und das sind die, die, sag ich mal, gesund aus dem Einsatz zurückgekehrt sind, wie auch die, die versehrt sind. Wichtig ist dabei, dass diese Menschen im Mittelpunkt gestellt werden, dass man ihnen mal zuhört, dass man ihnen ein Gesicht gibt, so wie das auch unsere Kampagne macht. Seite an Seite, Schulter an Schulter. Das ist wichtig, den Menschen ein Gesicht geben, zuhören, Aufmerksamkeit geben. Das ist die bei jedem in der Gesellschaft, glaube ich, das hilft. Und das hilft auch zu Gesunden. Und deshalb glaube ich, störe ich mich an der Verknüpfung nicht. Ich glaube, wir als Armee sind sehr fürsorglich mit unseren Soldaten und Soldatinnen. Und jetzt, sage ich mal, ist es doch nur gut, dass die Gesellschaft, die Politik genau diesen Schulterschluss mit uns sucht.
Viele andere Länder haben ja längst eine eigenständige Veteranenpolitik. Die USA haben zum Beispiel ein eigenes Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Deutschland bisher nicht. Wird sich sowas ändern?
Also ich glaube, dass mit dem Veteranentag würde dieses Thema insgesamt auch mehr Fahrt aufnehmen. Zurzeit kann ich sagen, in meinem Referat habe ich eine Referentin, die das bearbeitet. Ich habe aber gleichzeitig das Veteranenbüro, wo rund 10 Mitarbeitende arbeiten, die genau sich um dieses Thema Veteranen kümmern. Das heißt, da können Sie als Bürgerinnen und Bürger genauso vorbeischauen und sich informieren. Oder auch der Ehemalige kann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt ist mit den Inanspruchnahme, wenn er auch erkrankt ist. Also es gibt das als Ansprechpartner. Wir haben dann noch andere Strukturen bei uns im Streitkräfteamt. Also unsere Struktur, wie sie jetzt, sind nicht in einem Dezernat oder zusammengefasst, sondern es sind verschiedene Stellen, die verteilt sind. Aber wir haben auch ein breites Netzwerk, was das Thema Veteranenwesen betrifft.
Soweit die Exekutive, aber wäre es nicht nötig, dass die Legislative sich auch stärker damit befasst, dass also Veteranenpolitik eigenständig gesehen wird und auch ein viel breitere Öffentlichkeitswirksam entfaltet?
Da würde ich jetzt erstmal abwarten wollen, wie sich der Veteranentag entwickelt und sag mal, welche Dynamik er sag mal, zeigt. Der Veteranentag ist ja so angelegt, dass im Idealfall, dass jetzt Städte, Gemeinden, Kommunen das für gut befinden, was dieses Jahr passiert. Sich bei anderen was abschauen, die sich vielleicht diesmal noch nicht getraut haben oder dieses Thema noch nicht so auf dem Schirm haben, neben den vielen anderen Themen, die sie beschäftigen. Und dass vielleicht im nächsten Jahr wir statt der 100 Events, die wir roundabout jetzt über Deutschland haben, dann vielleicht 150 oder 200 haben. Und ich glaube, das, worauf sie abzielen, ist doch, dass im Prinzip ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie dafür da ist und dass die Menschen zusammenkommen. Und wenn ich auf die Events abziele, dann haben wir von der Großveranstaltung in Kiel, die auch das, die es im Landtag beschlossen haben, als klares, sichtbares Zeichen, bis hin zu Gottesdiensten, wo ein Pfarrer sagt, ich stelle den Veteranentag in meinen Gottesdienst und danach bei Kaffee und Kuchen diskutieren wir darüber weiter. Es geht nicht immer um die großen Events. Es geht darum, dass wo Veteranen sich bewegen und aufhalten, dass in deren Umfeld, sag mal, man in den Diskurs kommt. Und deshalb, wenn solche Dinge, sag ich mal, sich ausbauen, solche Events und Veranstaltungen, dann ist das doch viel besser manchmal, als wenn man alles institutionalisiert und immer nur, sag ich mal, zig Ansprechforen hat. Ich glaube, das Leben in der Gesellschaft ist viel wichtiger und wird helfen.
Herr Köttler, bei der Bundestagsdebatte über die Einführung des Veteranentages letztes Jahr, da sagte der Abgeordnete Arlt, er werde, also auf diese Weise werde eine Leerstelle in der Erinnerungskultur geschlossen. Ist das so?
Also Herr Arlt ist ja jemand, der sich sehr verdient gemacht hat um das Thema Veteranen, also der auch da ja einer der Antragsteller war im Bundestag.
Selbst Offizier und im Einsatz gewesen.
Selbst Offizier, also genau, hat also das von beiden Seiten her als Politiker sowie als Soldat sozusagen positiv in dem Sinne erlebt und viel dazu beigetragen. Ich weiß auch nicht, also jetzt persönlich meine Küttlung, ob immer Gedenktag, auch wenn es so sag mal formuliert worden ist, sollte doch nicht mal schwermütig sein. Also wir gedenken, deshalb beim Veteranentag in Berlin werden wir auch eine Andacht machen. Also wir werden eine ökumenische Andacht machen, weil es uns wichtig ist, auch unsere Kameraden, die auch Veteranen sind, aber vielleicht aus dem Einsatz nicht zurückgekehrt sind oder die generell in der Bundeswehr auch verstorben sind, denen mit zu gedenken. Aber auch der Gottesdienst und die Kirche hat gesagt, es geht nicht immer darum, nur um Trauer. Es geht darum, auch nach vorne zu gucken, positiv zu sein und das Miteinander in dem Sinne zu leben. Deshalb glaube ich, wir haben den Wald der Erinnerung. Da sind, sag ich mal, die Veteranenverbände ja sehr aktiv und nutzen diesen Wald der Erinnerung auch für das Erlebte und das Verarbeiten. Wir haben die Gedenkstätte im BMVG, auch für das Thema der Hinterbliebenen. Und jetzt haben wir Veteranentag, wo es generell um das Thema Wertschätzung und Dialog geht. Und ich glaube, diese Mischung ist gut. Und das als solches, als Puzzleteil, würde ich sagen, fehlte uns noch.
In der Bundestagsdebatte gab es auch Stimmen, die vor einer unkritischen Militärverherrlichung aus Anlass der Einführung des Veteranentages warnten. Wie kann man das verhindern?
Was ich schon mal gesagt habe, also man muss die Bundeswehr nicht gut finden. Und ich glaube, die auch mit der Bundeswehr absolut nicht d'accord sind, da könnte ich den Veteranentag wahrscheinlich planen, wie ich will. Es wäre immer negativ angesehen. Und das nehmen wir ja auch wahr durch die Antifa, die ja jetzt auch in Berlin schon sehr aktiv ist und im Prinzip sich ja diesbezüglich positioniert. Ich kann immer nur sagen, beim Veteranentag ist erstmal jeder herzlich willkommen. Der Veteranentag ist keine Waffenschau. Sie werden in Berlin zum Beispiel bei keinem Event einen Panzer sehen oder eine Korvette irgendwo sehen. Dafür gibt's den Tag der Bundeswehr, da lädt die Bundeswehr ein, kommen Sie in den Stützpunkt, gucken sich die Bundeswehr an, wie wir arbeiten. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir ein Veteranendorf, wo in 30 Zelten sich alle Netzwerkpartner ausstellen, die mit der Bundeswehr, sag ich mal, sich positiv oder helfend auseinandersetzen. Von Hilfsverbänden, wir haben Radio Andernach, das in den Einsatz berichten wird. Wir haben auch aktive Truppe, aber ohne hartes oder schweres Gerät. Der Veteranentag ist ein diskursives Forum, ist in Berlin ein Volksfest. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Und ich würde jeden einladen, komm doch erstmal vorbei und sprich. Wir sind total reflektiert, glaube ich, in dem Sinne, wie wir es angelegt haben. Und es ist nicht so wie in England oder in Holland, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Es hat einen anderen Charakter, aber es soll trotzdem Volksfest sein. Es soll positiv sein, es soll fröhlich sein. Herzlich eingeladen.
Sie haben jetzt im Gespräch mehrfach gesagt, man kann von der Bundeswehr halten, was man will, aber den Veteranen kann man trotzdem Wertschätzung beibringen. Soldaten sagen öfter oder beklagen öfter, wenn man mit ihnen darüber spricht, wie sie denn die Wertschätzung der Gesellschaft eigentlich wahrnehmen, ob es die überhaupt gibt, dann sagen sie, dass es eine generelle Ablehnung gegenüber dem Militär bzw. der Bundeswehr gibt und dass das die Wertschätzung beeinträchtigt. Kann man so etwas trennen?
Also ich würde sagen, ich kann diese Emotionen, dieses Empfinden nachempfinden. Die Politik hat mit dem Veteranentag, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges Signal gesetzt. Rückhalt, Unterstützung und Anerkennung. Aber die Politik ist auch, sag ich mal, diejenigen, die uns in die Einsätze schicken als Parlamentsarmee. Und der Nachdruck und die Unterstützung durch die Politik und das Parlament ist, glaube ich, maßgeblich, wie auch die Bundeswehr in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Wenn also so wie jetzt die Politik, sag ich mal, deutlich hinter uns stellt durch dieses Signal, dann bin ich auch davon überzeugt, dass das in der Gesellschaft eine andere Wahrnehmung erfahren wird und dass das, was Sie ansprachen, dass Leute sich vielleicht am Rande betrachtet werden, hoffentlich in Zukunft dieser Eindruck weniger wird und nicht mehr so ist. Ich sehe schon die Politik, die uns in die Einsätze entsendet, als wichtigen Faktor dafür, wie Bundeswehr in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Aber Wertschätzung kann man eben nicht verordnen. Sieht man ja zum Beispiel daran, wie wenige Bundesbürger bereit wären, zur Bundeswehr zu gehen.
Jetzt war ich in meiner Vorverwendung 2 Jahre in der Personalgewinnung tätig. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, also die letzten Jahre haben wir sukzessive einen Anstieg bei Bewerbungen und bei Einstellungen. Wir haben natürlich nicht bis jetzt, so wie es ja doch kommuniziert wird, haben wir noch weiteren Personalbedarf. Aber die Nachfrage und die Bewerbung steigen an. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Personalgewinnungsorganisation hat enorme Anstrengungen unternommen. Unser Minister hat mit der Einsatznationalen Taskforce viele Anstrengungen unternommen. Und das zeigt Wirkung, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wir jetzt mehr Zulauf haben. Aber ich möchte auch bewusst sagen, beim Veterantag haben wir nicht verquickt mit Personalgewinnung, sondern es geht um Diskurs. Und deshalb möchte ich nur, bevor dieses Thema Personalgewinnung oder sowas kommt, gleich trennen. Das ist nicht Gegenstand des Veterantags.
Herr Küttler, ist der Gedenktag, dieser Veteranentag, eine Facette der Zeitenwende, dieser Zäsur deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik seit Russlands Überfall auf die Ukraine?
Auf jeden Fall wäre es, glaube ich, ohne diese Zeitenwende, glaube ich, vielleicht nicht zu diesem Veteranentag gekommen. Ich glaube, dass die Politik extrem sensibilisiert worden ist dadurch auch für dieses Thema und bedanken auch der Politik, dass sie praktisch dieses aufnimmt. Wir, sage ich mal, ist kein Phishing vor Anerkennung, aber ich glaube, na, wie wir es schon im Gespräch jetzt hatten, man hat ein bisschen gefremdelt mit der Armee und ich glaube, dieser Veteranentag durch die Entscheidung der Politik hat sie etwas Gutes getan, damit dieses Fremdeln vielleicht weniger wird. Und das ist in Zeiten der Unsicherheit, glaube ich, wichtig.
Vielen Dank, Herr Küttler.
Sehr gerne.
Der erste nationale Veteranentag war Thema im Gespräch mit Kapitän zur See Stefan Küttler. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A13 Dresden Richtung Berlin. An der Auffahrt Mittenwalde steht ein defektes Fahrzeug auf der Beschleunigungsspur. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 20 Minuten mehr einplanen. Auf den Umfahrungen stockt es hier und dort. Länger dauert es auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der A115 stadteinwärts vor der Spanischen Allee. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße nur eine Spur frei. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. In Wittenau ist die Straße Alt-Wittenau noch bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Grund ist ein Straßenfest und zur S-Bahn wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Ausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Tim Korge. Im US-Bundesstaat Minnesota sind eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. Ein weiterer Demokrat und seine Frau wurden bei einem zweiten Angriff verletzt. Gouverneur Walz bezeichnete die Taten als politisch motiviert. Aus Washington Ralf Borchardt.
Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu.
Israels Militär hat eine erste Bilanz nach dem Vergeltungsschlag des Iran gezogen. 200 iranische Raketen sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und 76 verletzt haben. Die israelische Armee sehe mit den Angriffen auf dicht besiedelte Gebiete eine rote Linie verletzt. Sie fliege jetzt weiter Angriffe auf iranische Atomanlagen, sagte Außenminister Katz. Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind inzwischen abgesagt. Außenminister Wadefuhl bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinem saudischen Amtskollegen getroffen und will nun in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad berichtet Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadefuhl, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadefuhl weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben sich rund 2000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni unter anderem einen Stopp deutscher Rüstungslieferungen an Israel. Außerdem solle die Solidarität mit Palästina und der Friedensbewegung nicht kriminalisiert werden. Laut einem Polizeisprecher gab es nur vereinzelt Festnahmen wegen verbotener Parolen oder auch gezeigter Symbole. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Basel.